Wie war das Lied nochmal? Es gibt nichts Schlimmeres, als ohne Geld an der Bar zu stehen. Hast du das richtig verstanden?
Genau, von Gus Backus.
Wow, das ist wirklich ein Highlight.
Also, ich stehe an der Bar und habe kein Geld.
Wundervoll. Also wirklich ganz toll. Also liebe Grüße an deinen Herrn Großvater. War das richtig?
Genau,
Großvater?
Ja.
Also wirklich dieses, toller Liedtipp.
Der hat mir das Lied gezeigt und muss sagen, großartig.
Gibt es auf Spotify?
Also auf Apple Music gibt es es.
Ah, okay.
Wird es auf Spotify vermutlich auch geben. Und es ist ein toller Text. Und ich glaube, der war ein australischer Einwanderer.
Wirklich?
Ich glaube, aus dem Jahr 1961.
Hervorragend. Es ist wirklich toll. Das muss ich auf jeden Fall sofort Lieblingssongen, wie ich so schön sage.
Wir würden es ja gerne einspielen, aber ich glaube, rechtlich geht das nicht.
Ja, stimmt.
Aber
ja.
Um das vielleicht zu teasern, es beginnt ja schon. Es ist schrecklich, alleine durch die Wüste zu gehen. Es muss fürchterlich sein, nie die Heimat zu sehen. Aber nichts ist so traurig für mich auf der Welt, wenn ich stehe an der Bar und ich habe kein Geld. Es ist halt lyrisch für dich als alter Schriftsteller, möchte ich nicht sagen, aber Autor des gepflegten Rasensports ist das natürlich, das geht runter wie Öl, oder?
Ja, wie Kernöl, also es ist wirklich großartig, wirklich toll. Erinnert so ein bisschen, könnte so ein weniger erfolgreicher österreichischer Fußballlegionär sein, der zwischen Tribüne und Bank rechts außen wandelt und der Trainer redet nicht mehr mit ihm, könnte ungefähr so sein.
Ja, sehr schön. Du, ja. Frohes neues Jahr.
Danke dir auch. Haben wir nicht letztes Mal auch schon frohes neues Jahr gehabt?
Ja, klar.
Okay.
Aber angeblich.
Alles Gute zum Geburtstag, lieber Fabio.
Danke dir auch.
Ja, danke. Bei dir gibt es mehr Sinn, weil es ist nur ungefähr, warte mal, es ist tatsächlich 10 Stunden und 48 Minuten her, dass du deinen Geburtstag noch feiern durftest oder dich noch als Geburtstagskind fühlen durftest. Du hast erzählt, es war eine durchaus zitrusfruchtige Geburtstagsfeier.
Mhm, war sehr schön, ja.
Auch dazu gratuliere also im Nachhinein.
Von Zitronen-Servietten zu Zitronensocken zu echten Zitronen. Ich habe sogar eine Zitrone mit einem Schalke-Sticker erhalten. Also da war alles dabei.
Ja. Von Reinhold Ranftl?
Nein.
Okay, schade.
Und ja, so, es war sehr zitronenlastig.
Ja, und ich möchte mir bedanken, dass du mich nicht eingeladen hast zu deiner Feier. Ich finde, dass das gut ist, dass wir professionell bleiben und uns nicht zu sehr annähern.
Ich möchte Privates mit Beruflichem trennen.
Ja, danke dafür.
Und habe dich deswegen eingeladen.
Ja, stimmt. Ach ja, so war das, aber ich war ja nicht zugegen. Aber ich habe tatsächlich ja auch wirklich zum Zeitpunkt deiner Feier, ich glaube so wirklich tatsächlich ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo die Feier begonnen hat, ich wählte ja im Ausland und habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo die Feier begonnen hat, einen Zitronenbaum entdeckt und dir dann gleich ein Foto geschickt. Und war sehr glücklich, also wirklich schön. Ich war gerade spazieren, auf einmal, bam, Zitronenbaum. Und da habe ich sofort an dich denken müssen und war gedanklich bei dir.
Ja, es ist das gelbe Gold, es wird uns alle begleiten und... Ja, das Jahr wird sowieso großartig, wenn wir über das Zitronenthema reden wollen, aber das wollen wir ja nicht.
Nein, natürlich nicht. Also wir wollen nicht wissen, ob du Limoncello machst.
Doch.
Also gut.
Mache ich.
Haben wir das jetzt
nicht wissen?
Haben wir das jetzt verraten?
Das habe ich immer wieder schon gesagt.
Okay, gut. Oh Gott, jetzt haben wir kurz gedacht, so, ob das irgendwie so total geheim ist und wir erstmals in der Geschichte von De Velhoeus rausschneiden.
Ich wollte gerade sagen, das Lustige bei uns ist ja, wir sind der einzige...
Macht man den Piep trotzdem? Das ist irgendwie lustig.
Nein, okay. Wir sind der einzige Podcast, glaube ich, bei dem es trotzdem so ist, als würden wir live aufnehmen, der kein Live-Podcast ist, weil wir schneiden einfach nichts raus.
Ja.
Ich glaube, wir haben wirklich noch nie was rausgeschnitten, oder? Mhm. Noch einmal haben wir einen Schnitt gemacht, weil du ein Meeting vergessen hast, du eine Stunde lang einen Videocall hattest und dann haben wir weiter aufgenommen. Aber ich glaube, das war der einzige
Cut. Wo man dazu sagen muss, dass ich dass ich den Videocall unbeabsichtigt im Hintergrund schon anlaufen ablassen, genau. Weil ich dachte, ich wäre eh nicht im Raum, also ein Zoom-Meeting und das war ja, eine meiner ersten Zoom-Konferenzen. Und dann habe ich bei diesem Treffen von mehreren österreichweiten Straßenzeitungen, was glaube ich, habe ich teilgenommen und habe, glaube ich, was über Reinhold Ranftl erzählt.
Glaub,
und meine Chefin hat im Nachhinein, was hast du da eigentlich geredet? Und ich so, ja, tut mir leid, ich habe gerade mit einem Freund gesprochen. Genau. Ich habe ihr nicht genau erklärt, um was es geht, aber ja, vielleicht würde ich das mal auflösen.
Schade, vielleicht hätte sie uns sonst gehört.
Fußballaffinität. Ja, stimmt, vielleicht wäre sie sonst großer Fan, genau, hätte ich vielleicht genauer erklären müssen. War auf jeden Fall, habe ich sehr charmant gefunden.
Bevor wir komplett reinstarten, die Playoffs im American Football starten, was sagst du dazu? Oder ist dir das völlig egal und wir gehen gleich weiter?
Akzeptiert.
Akzeptiert, okay. Dann starten wir rein.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 91. Runde von DBLDW. 6. Februar 2021, Sturm holt Kelvin Jeboa von WSG Tirol, Coach Silberberger, ein herber Verlust. 10. September 2021, man muss realistisch sein. Zitat Schicker. 28. November 2021, nur lose Anfragen, sagt der Sportdirektor von Sturm Graz. 8. Jänner 2022, Rekordtransfer von Kelvin Jeboa. Jetzt hat Lehrbub Andreas Schicker endgültig die Meisterprüfung abgelegt. Servus Peter.
Hallo lieber Fabio. Mario Haas hat die Gruppe verlassen. Nicht mehr Rekordtransfer von Sturm Graz. Damals für, glaube ich, 47 Millionen, 43, 45, irgend sowas. Schilling damals noch zum RC Straßburg oder so heißen die, oder? RC?
Straßburg gibt's.
Straßburg jedenfalls, ja. Ja, schön, schöne Einführung, dass du mit dem, gut, ja, das war das bestimmende Thema der letzten Tage in Österreich, im Fußballbereich.
Und in Genua.
Auch in Genua. Also es hat sehr viele Menschen aber grundsätzlich in Österreich zwischen Wattens und Graz interessiert, weil da viele dabei waren, die sich darüber gefreut haben. Ist jetzt relativ schnell gegangen. Also ich weiß jetzt auch, warum der Sturmpressesprecher mir unlängst, ich wollte ein Interview mit Jeboa führen für das Bundesliga-Journal und es wurde mir unlängst mitgeteilt, dass ich in den nächsten zwei Wochen leider keinen Termin koordinieren kann mit Kelvin. Dann dachte ich mir, ist der länger auf Urlaub? Zwei Wochen? Nee, eher nicht. Also für mich war es dann wenig überraschend, dass es da in irgendeine Richtung geht. Aber das ist die Meisterprüfung, hast du eigentlich völlig recht. Also
das sind keine Zitate von mir, das waren alles Zitate gewisser Online-Medien oder Zeitungen,
wie auch immer. Okay, ohne Quellenbeleg, weil wir arbeiten
also wissenschaftlich. Das letzte Zitat ist von einem Bericht der kleinen Zeitung. Dazwischen war einmal Sky Sport Austria, einmal Lola 1. Also, wenn da jemand genauer Informationen haben möchte, bitte einfach eine E-Mail an info@diebesteligaderwelt.com und wir werden selbstverständlich diese Quellenbelege.
Dann kommen die Quellenbelege von diversen Reptiloiden Quellen und solchen Dingen, die wir auch alle über unsere Telegram-Gruppen herumschicken. Was ich sagen wollte dazu ist, dass das schon, weil du ja den Anfang angesprochen hast, was jetzt auch immer wieder bekannt worden ist, ist, dass Rapid Wien ja damals auch an Jeboa dran war, im Jänner 21. Rapid war die Ablösesumme zu hoch. Deswegen hat Sturm damals den Zuschlag erhalten. Das war durchaus Risiko, dass Andreas Schicker da gegangen ist. Also weil es für Sturmverhältnisse eine hohe Ablösesumme war. Ich glaube, es dürfte nicht das um die 600.000, 700.000 Euro gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du das genau weißt.
Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war irgendwo im mittleren,
sechsstelligen Bereich. So irgendwo war es.
500.000, 600.000?
Ja, ich glaube, irgend sowas war es. Also genau weiß es man nicht, aber irgend sowas war es in die Richtung. Auch mit einer Weiterbeteiligung für die WSG. Die sie jetzt freut, das dürfte jetzt anscheinend ungefähr siebenstellig sein für die Wattener. Für Sturm ist es halt, also für Sturmverhältnisse ein unglaublicher Transfer. Also das ist wirklich natürlich, das ist eine Höhe, wo der wirtschaftliche Geschäftsführer Thomas Deppich dann auch meinte, der Transfer wird dazu führen, dass Sturm sich in einigen Bereichen weiterentwickeln kann, wobei das ein bisschen ein leerer Halbsatz war, weil nicht dabei gestanden ist, wo. Aber für ein Stadion braucht es, wenn man an den LASK denkt, ungefähr nur 20 Jeboa-Transfers für ein neues in Graz. Also das wird es nicht gleich geben. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was mit dem Geld jetzt passieren wird. Also ob da auch wirklich infrastrukturell dann investiert wird. Vielleicht beim Trainingszentrum könnte ich mir vorstellen. Vielleicht aber sogar wirklich auch bei der Stadionthematik, wobei das davon abhängt, ob man dort bei der Pacht das macht. Aber es ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen für Sturm und für die Liga im Gesamten, weil es zeigt, dass auch Sturm hohe Transfersummen lukrieren kann, wie man sie sonst eigentlich nur von Salzburg kennt und teilweise vielleicht auch von Rapid, jetzt natürlich mit dem, der ja für 10 Millionen kolportiert, für nach Barcelona gegangen wäre. Ist eine neue Dimension, in die Sturm da vorgedrungen ist. Ich meine, ist es nur so ein bisschen, dass eigentlich die Transfersummen ja ein bisschen niedriger sind wie in Corona? Das ist eigentlich ein bisschen vorbei, gell?
Ja, man hat am Anfang der Pandemie gemeint, dass sich ja der Fußballmarkt in einer gewissen Form regulieren wird und es werden die Preise oder die Ablösen vor allem sinken. Wenn man jetzt hört, Haaland, also das ist passiert, ist wieder ein anderes Thema, aber Haaland für 300 Millionen oder sonstige Ablösesummen, die in den Raum gestellt werden, dann glaube ich, brauchen wir darüber nicht weiter reden, ob das jetzt ein Thema ist, dass die Preise geringer sind. Und es ist eben, das Geld ist vorhanden und ja, die Fernsehgelder werden ja ausbezahlt und es ist ja in den Top-Ligen einfach ein elementarer Bestandteil des Budgets. Und wenn die Gelder ausbezahlt werden und die Leute im Fernsehen die Spiele schauen, dann wird es auch nicht unbedingt anders passieren. Und man muss ja auch sagen, dass wir natürlich Vereine haben, die ja eigentlich Staaten gehören, kann man schon mehr oder weniger sagen. Ob es jetzt Paris ist, Man City oder Newcastle, und da wird schon sehr viel Geld in den Fußball gepumpt auch.
Auf jeden Fall. 6,5 Millionen, muss man dazu sagen, dass das alles relativ schnell gegangen ist. Gefühlt weiß man nicht, ob es wirklich schnell war, aber ich glaube schon. Genua, muss man dazu sagen, hat große, große Abstiegssorgen. Es ist jetzt, Shevchenko ist erst jetzt gerade vor wenigen Stunden die Meldung reingekommen, dass auch der alles andere als fest im Sattel sitzt. Also der ist nach dem sehr erfolgreichen Engagement als ukrainischer Nationaltrainer, ist der zu Genua im November gekommen, hat aber auch, glaube ich, nur ein Spiel im Cup gewonnen und sonst, glaube ich, 3 Punkte geholt. Also der ist alles andere als erfolgreich, steht auch in der Kritik. War jetzt aber nicht so, dass Shevchenko unbedingt Yeboah haben wollte, sondern die haben einfach eine Verstärkung braucht. Yeboah ist gerade in Italien sehr gehypt worden. Also Yeboah, ich habe wirklich wenige Menschen, denen ich auf Instagram folge, aber unter anderem Yeboah ist dort sehr aktiv, und da habe ich dann das eine oder andere mitbekommen. Der hat dann immer wieder gepostet in den letzten Wochen, dass er von der Gazzetta dello Sport ist, glaube ich, zum Top U21-Spieler Italiens gehypt worden und war irgendwie von den Torschützen, also als Scorer irgendwie auch mit der erfolgreichste.
Man muss sich das aber auch vorstellen, weil das ist ein bisschen eine andere Situation. Ist. Italien ist in gewissen Weisen schon eine eigene Bubble auch. Also jeder, der mal mit dem italienischen Fußball enger vertraut war oder das länger verfolgt hat, da werden primär Italiener gesucht. Das sind also auch bei Serie B-Clubs, da ist ja nicht einmal erlaubt, einen Spieler zu verpflichten, der keinen EU-Pass hat. Also das ist nicht möglich, einen Spieler zu holen, der aus Afrika oder sonst wo herkommt, außer die Doppelstaatsbürgerschaft. Und deswegen scouten auch die meisten Vereine nur im italienischen Markt. Man kennt es, die Leute kommen nach Italien, also die Spieler. Nach 3 Wochen musst du Interviews auf Italienisch geben. Du musst dich komplett integrieren. Ja, wenn du die Sprache nicht beherrschst, wenn du nicht das annimmst, wie in Italien Fußball gelebt wird, auch die Art und Weise, jedes Land hat ja die Eigenheiten, dann wirst du dort auch nicht Fuß fassen. Unmöglich. Außer du bist vielleicht ein Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, aber ansonsten keine Chance. Und dementsprechend ist natürlich sehr interessant, wenn er nur 21 Nationalspieler aus Italien dann in einem anderen Land gut aufspielt, dann ist natürlich gleich einmal, ich sage mal, mehr Interesse da, schon mal primär, weil es was anderes ist. Und sehr viele Italiener spielen in Italien. Es gibt ja auch das wunderschöne italienische Wort Il Mamone, also das Muttersöhnchen. Die Italiener bleiben ja sehr gerne im eigenen Land. Gibt ja auch jetzt, sage ich mal, wenig junge Spieler, die den Weg andersrum probieren, also die meisten Italiener, die in eine andere Liga wechseln, haben sich einmal zuerst in der eigenen Liga etabliert. Und ja. Also deswegen ist es sicher ein anderer Weg, den Yeboah gegangen ist, der, wie man sieht, auch sehr gut funktionieren kann, Sprungbrett Österreich. Und ja, ist natürlich eine Erfolgsgeschichte für Yeboah und man muss auch sagen, für den österreichischen Fußball.
Ja, es gibt ja wenige Italiener, die tatsächlich im Ausland spielen, also Legionäre. Und wenn man die Nationalmannschaft ausschaut, das ist eigentlich immer ausschließlich Spieler, die in der Serie A aktiv sind. Die Serie A im Gesamten sowieso jetzt total am Aufsteigen wieder, kommt man vor. Also, mir kommt vor, da ist jetzt doch wieder, passiert wieder mehr. Also die waren ja vor ein paar Jahren, war die Serie A wirklich ziemlich unten durch. Aber also schon langsam
ja, wird's wieder. Also ich finde, dass die Serie A vielleicht vor 2-3 Jahren noch stärker war.
Also wirklich, ja.
Ja, wo auch dann die Roma, glaube ich, im Halbfinale der Champions League war und Juventus sehr weit, ich glaube sogar im Finale einmal gespielt hat. Und dass jetzt wieder ein kleines Loch da ist, auch das Zugpferd Juventus schwächelt. Aber du hast natürlich recht, wenn wir schauen, wie es vor 7-8 Jahren war, da ist natürlich eine tolle Entwicklung sichtbar. Und auch viele junge Talente mit Chiesa, Zaniolo und zahlreiche andere Spieler, die danach kommen. Und Yeboah.
Ja, die Mailänder, die Vereine sind wieder da, Napoli ist weiterhin da, Juve, hast recht, schwächelt natürlich.
Atalanta hat sich oben festgesetzt.
Ja, tolle Mannschaft, toller Fußball, ja, auf jeden Fall. Aber bei Yeboah muss man dazu sagen, dass mir war das zuerst gar nicht so bewusst. Für mich war Yeboah, okay, ja, er hat die italienische Staatsbürgerschaft auch, okay, aber hat ja in England gekickt und wie auch immer, und das war mir da gar nicht so bewusst, aber der ist halt mit 4 Jahren von Ghana mit seiner Familie nach Italien kommen und hat halt bei Novara und Monza gekickt ganz lang, und dann war er ein Jahr bei West Ham und dann noch ein Jahr in Italien und dann ist er eh schon zur WSG und war da von 19 bis 21. Also der ist durch und durch Italiener, also das war mir nicht so bewusst, aber das habe ich dann über diesen Instagram-Account im Herbst dann irgendwie nachvollzogen, dass der halt auch Italienisch halt schreibt und wie auch immer und das auch sehr verfolgt. Das heißt, er wollte sicher auch nach Italien und Genoa hat einfach einen Stress, weil sie die brauchen jemanden. Wenn man sich anschaut, dann immer dann auf Transfermarkt anschaut, wie es eigentlich ausschaut mit Torjägern in Europa im Herbst. Er hat jetzt nicht diese ganz überragenden Werte gehabt, aber doch, glaube ich, 12 Tore, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Also er hat auf jeden Fall in den 45 Spielen, die er für Sturm absolviert hat, 20 Tore und 10 Assists ja. absolviert, also ist schon ein toller Wert.
Ja, und es gibt halt auf jeden Fall in seiner Altersstufe gibt es halt wenige Spieler mit so viel Potenzial irgendwie. Also es gibt, das ist einfach jemand, der 21 ist und dann schon so viel beiträgt bei seinem Team, und der war ja bei Sturm natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, wobei man auch dazu sagen muss, dass er in der Europa League zwar in Ansätzen gezeigt hat, dass er auf dem Niveau auch kann, aber er hat jetzt irgendwie nicht dort alles zerschossen. Also er hat dort auch noch keinen Torerfolg verbuchen können. Ilze hat ja vor wenigen Wochen noch, also vor dem letzten Spieltag war das, glaube ich, hat er nur gemeint, dass er glaubt, dass es für die Karriere von Kelvin Yeboah am besten wäre, noch ein halbes Jahr in Graz zu machen. Von Schicker hat man dann auch gehört, dass es einfach das Angebot dann nur stimmen muss. Und ich glaube, es war für Sturm in einer guten Position, denke ich mir. Und Genua hatte es eilig. Interessant, ja, das war ja weniger ein Transfer eben von Schewtschenko, sondern vom Sportdirektor von Genua, ein gewisser Johannes Spors. Kennst du den? Mhm. Ja, ich habe hier gerade sein LinkedIn-Profil offen, sehr investigativ recherchieren. Na, aber das ist ja bekannt gewesen, der war bei Leipzig, Head of Scouting zwischen 2015 und 2018 und hatte da auch den Yeboah schon am Zettel anscheinend, das ist irgendwo gelesen, und der wollte ihn unbedingt haben. Also der war nachher dann beim HSV und bei Vitesse Arnhem und ist jetzt seit Dezember 21 in Ligurien aktiv. Ja, die haben ja, vielleicht kriegt Yeboah auch nicht Schewtschenko als Trainer, sondern es gibt nur zwei andere, die auf der Payroll stehen, da zwei Italiener, glaube ich. Schauen wir mal. Es ist ihm nur das Beste zu wünschen, meiner Meinung nach gefühlt ein bisschen zu früh. Ich glaube, es ist eine schwierige Situation, ist, wenn die gegen einen Abstieg spielen, aber andererseits ist er 21 und ja, meine Güte. Also irgendein Leihgeschäft dann zurück zu Sturm oder in die Serie B, falls es nicht laufen sollte im ersten halben Jahr. Hat noch niemanden geschadet. Und Sturm hat anscheinend auch irgendwelche Klauseln dazu reingeschmissen. Ich weiß nicht, ob die WSG dann auch noch immer beteiligt ist, glaube ich nicht. Aber Sturm hat anscheinend irgendwelche Klauseln drinnen, munkelt man, das sollte ja noch einmal weiterverkauft werden und da wäre noch ein bisschen Zeit in seiner Karriere. Das stimmt dann noch einmal. Mitverdient. Was hast du für ein Gefühl? Du bist ja, wenn es darum geht, Fußballer zu beobachten und sie anzuschauen und zu beurteilen, durchaus bewanderter als ich. Wie glaubst du, traust du ihm diesen Schritt in die Serie A zu? Kann er sich dort durchsetzen? Wird er der neue Andrei Schewtschenko der Serie A oder bleibt er nur ein kleiner, Luca Toni wollte ich sagen, das ist ein schlechtes Beispiel, bleibt er nur ein kleiner Didi Elsnek? Na, der hat Serie B gespielt, gell?
Auch serial, glaube ich, bei Sampdoria. Aber
also Didi Elsnek war auch ein hervorragender Fußballer, aber der hat halt nicht, also Serie A ganz nach oben geschafft.
Ja, ja. Ist natürlich schwierig. Ja. Genua ist ein Verein, der gerade heuer mit schweren Problemen zu kämpfen hat. Also fußballerisch tun sie sich auch sehr schwer. Ich habe unter anderem das Derby gegen Sampdoria Genua gesehen. Welche übrigens mein Lieblingsclub in Italien ist.
Sampdoria.
Ja, genau. Und
Sampdoria Genua ist
dein Lieblingsclub. Sampdoria Genua ist mein Lieblingsclub
in Italien. Selbstverständlich. Also Sampdoria Genua hat man als Lieblingsclub, wenn man Zitrone mag.
Na, aber kennst du diese Geschichte nicht?
Nein, bitte, möchtest die muss man jetzt, also heute ist dafür ganz sicher Zeit.
Also, die Geschichte ist folgendermaßen, nur, weil die Leute sich denken, heute reden sie wieder herum. Wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen über die Transfers zu reden, dementsprechend.
Aber Transfers!
Ist Yeboah das bestimmende Thema und wir werden nachher auch andere Clubs noch anschneiden oder vielleicht auch mehr ins Detail gehen. Nur damit die Leute ungefähr einen Fahrplan haben für die heutige Folge.
Sind schon alle weg.
Ja.
Na, wobei Transfers ist ja voll interessant. Okay.
Und meine Geschichte zu Sampdoria Genua ist die, dass ich dort im Stadion war, zwei Wochen bevor der erste Lockdown bei uns war. Also da war Corona zwar irgendwie da und noch nicht wirklich so präsent.
Februar 20.
Genau. Und ich habe mir das Spiel angeschaut und bin eigentlich reingegangen mit der, also Sampdoria Genua gegen Fiorentina. Und ja, Fiorentina war zur Halbzeit 4:0 vorne und dann war für mich klar, ja, ich halt für Sampdoria. Habe dann zur Halbzeit einen Espresso für 1,20 € gekauft und eine, muss ich sagen, leider von der Qualität wirklich sehr schlechte Joma-Jacke mit dem Sampdoria-Logo drauf, weil ich muss ja meine Sampi unterstützen. Ja, und daraufhin haben wir die Partie, glaube ich, 5:1 verloren.
Er
und
redet schon mit wie, Achtung, er hat ja, schon wir gesagt.
In Italien, in der Serie A definitiv, ist Sampdoria der sympathischste Club. Und ja, und dann ganz irre Szenen. Damals Claudio Ranieri Trainer, der dann schnell in die Katakomben verschwunden ist, weil die Fans mehr als erzürnt waren. Tonali war auch der einzige Spieler, der irgendwo noch zu den Fans hingegangen ist, so Kopf gesenkt und Entschuldigung quasi gesagt hat. Und der gegnerische Trainer von Fiorentina, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der wurde mit Standing Ovations verabschiedet. Der war früher mal Sampdoria-Trainer und der hat sich im Fiorentina-Anzug feiern lassen von den Sampdoria-Fans. Und kurz bevor er in den Spielertunnel gegangen ist, haben sie noch Schals und sonstige Fanartikel runtergeschmissen. Dann hat er einmal so einen Schal aufgehoben, nach oben gestreckt und sich quasi bedankt und dann tobender Applaus. Und ja, und danach wurde wieder gepfiffen und geschimpft auf die eigenen Spieler.
Schön. Ja, ich meine, Sampdoria Genua hat auf jeden Fall, also schöne Geschichte, danke dafür, du bist da so gar nicht so lange.
Und ein wunderschönes Stadion, also richtig cooles Stadion.
Stadio Luigi Ferrari.
Na wirklich, kann ich jedem empfehlen, ist ein cooles Stadion.
Es heißt Stadio Luigi Ferraris.
Ja.
Das ist wirklich eine schöne Hütte, mittendrin in charmanten 60er-Jahre-Bauten. Aber wirklich, ist es wirklich
cool,
schön.
Wirklich cool. Ja. Zurück zu Genua, ja, und die tun sich vorher sehr schwer.
35.000 da knapp. Und möchte nur kurz dazu sagen, Sampdoria Genua ist mir deshalb nicht unsympathisch, weil, also auch eher tatsächlich sympathisch, weil die wirklich mit das schönste Vereinslogo und die schönsten Trikots im weltweiten Fußball haben. Ich habe das gerade jetzt kurz nachgelesen, dass sie haben den Spitznamen die Blau umrahmten, weil sie immer so irgendwie, und die haben einen Seemann mit, der Pfeife raucht.
Genau, ist ja auch eine Logo. Hafenstadt.
Also das ist wirklich ein toller Verein. Und das ist der coolere Genua-Verein.
Absolut, absolut.
Kelvin, du hast leider alles falsch gemacht.
Es gibt noch eine tolle Geschichte dazu, die ist jetzt nicht so lang. Didi Elsneck und Robert Kucher sind ja beide damals vom GRK zu Frosinone gewechselt.
Ja.
Und nach kurzer Zeit, ich glaube nach einem Jahr sogar schon, oder nach zwei Jahren, sind sie beide nach Genua gewechselt. Robert Kucher zum FC Genua und Didi Elsneck zu Sampdoria Genua.
Ah, wirklich?
Ja, genau.
Und haben sich dort dann weiter in eine WG geteilt?
Das weiß ich alles nicht, keine Ahnung. Und, aber das ist auf jeden Fall noch eine nette Anekdote. Nebenbei, zurück zu deiner Frage. Kann sich Kelvin Yeboah in Italien durchsetzen? Das ist natürlich Glaskugelschaum, weil wir es alle
so,
nicht
wirklich?
Wissen. Aber ich glaube, dass der Kelvin Yeboah schon viele Qualitäten mit sich bringt, die einfach besonders sind und dass die genauso in Italien funktionieren werden. Die viel größere Frage ist, ob er die Zeit bekommt. 6,5 Millionen Euro ist auch der Rekordtransfer in diesem Winter für Genua. Dementsprechend die Erwartungshaltung und der Druck liegt natürlich auch auf ihm. Und wie kann er damit umgehen, wenn er mal zwei, drei Spiele nicht trifft? Und wie kann der Verein und das Trainerteam damit umgehen? Also es ist in großen Ligen einfach so, dass die Geduld mit Spielern einfach oft viel geringer ist. Auch wenn man unten drin steckt, so wie Genua jetzt, der muss abliefern und die Frage ist, ob er sofort funktioniert. Dass Kelvin Yeboah, glaube ich, meinem FC Genua helfen kann, das glaube ich, das kann er. Die Frage wird sein, ob er es von Anfang an kann und vor allem, dafür kenne ich ihn aber auch, ich kenne ihn ja gar nicht, deswegen kenne ich ihn auch viel zu wenig, wie er mental ist, wie er sich als Profi sieht, wie er mit solchen Situationen umgeht, die schwierig sind. Bei Sturm muss man jetzt sagen, hat er die Explosion gehabt, aber hat immer eigentlich um die internationalen Plätze gespielt. Nie Abstiegsangst. Bei Wattens hat es ja mehr Leistungsschwankungen gegeben, auch weniger Torfolge, wo er um den Abstieg gespielt hat. Das heißt, wie sehr ist das eine Blockade oder nicht? Er ist noch ein extrem junger Spieler und ich glaube, dass das im Endeffekt ein Transfer ist, der vor allem für Wattens und Sturm sehr, sehr positiv zu beugen ist. Wie er für Genua ausgeht, wird man sehen, weil 6,5 Millionen ist auch für Genua jetzt nicht wenig Geld.
Ja, bin ich voll bei dir. Gerade wenn es um Torfolge geht, finde ich auch, dass Yeboah Auf jeden Fall Verbesserungspotenzial hat. Also es war da Statistik unlängst.
Wobei die Entwicklung ist gut.
Natürlich, es zeigt nach oben, also die Kurve geht nach oben. Er hat trotzdem, muss auch sagen, er hat die meisten Torschüsse in der österreichischen Bundesliga gehabt im Herbst. Das ist natürlich auch, spricht für ihn. Andererseits hat er jetzt trotzdem nicht die meisten Tore. Aber meiner Meinung nach ist er im Abschluss, hat er auf jeden Fall noch... Verbesserungspotenzial, hat gerade im Herbst so eine Phase gehabt, wo Ilzer das angesprochen hat, dass er nicht mehr die unbedingt gefühlt richtige Entscheidung trifft in manchen Situationen, dass er einfach extrem viel Qualität hat im 1 gegen 1, im Tempo, im Tiefgang, auch im Abschluss, steht außer Frage, auch im Kopfballspiel, muss man sagen, also auch im Kopfballspiel. Ich glaube auch, dass er die zweit- oder drittmeisten Fouls im Herbst begangen hat. Interessanterweise. Okay. Ja. Ist auf jeden Fall, man hat ihm auch, finde ich, in den letzten Wochen, gerade in den Europa League-Spielen, auch angesehen, dass er sich unbedingt in die Auslage spielen wollte. War da oder dort etwas weniger mannschaftsdienlich, ist mir vorkommen als davor, also gerade als im Frühjahr. Also der wollte auch diesen Schritt gehen. Ist ihm zu gönnen, aber ich sehe es auch so, dass es eigentlich hauptsächlich für die WSG und für Sturm toll ist. Weil du die WSG angesprochen hattest, möchte ich noch beitragen zur WSG-Facette. Die haben den damals geholt. Da hat jetzt die Tiroler Tageszeitung unlängst eine Geschichte gemacht und sie so ein bisschen als Klein Salzburg bezeichnet, weil sie so toll scouten. Das war vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber in der Region darf man das natürlich. Aber es ist schon nicht ganz falsch, die WSG ist durchaus ein Sprungbrett. Also Jeboa ist dort, die Jeboa-Stern ist dort aufgegangen. Auch Schneck und
Svoboda,
der gestern gegen Milan einen kapitalen Fehlpass sich geleistet hat und auch eine rote Karte erhalten hat. Also Sobot und Schneck haben ja auch von dort aus den Sprung in die Serie A geschafft. Der erste war Gebauer, bin ich dann erinnert worden in diesem Artikel, der von der WSG weitergewechselt ist zu Altach
und dann jetzt Bielefeld.
Und ist er jetzt nicht woanders?
Jetzt ist er verliehen in die zweite Liga.
Genau, du schaust jetzt schnell nach und ich rede währenddessen und dann tun wir so, als hätten wir es eh gewusst, weil wir ja alles wissen. Und auch Nemanja Celic hat es ja von der WSG in die zweite deutsche Liga geschafft, zu Darmstadt. Und erst unlängst, letzte Runde besprochen, Leon Klaassen nach Russland.
Ingolstadt.
Christian Gebauer. Sehr erfolgreich, weiß ich jetzt auch nicht genau, schnell. Aber er ist dort, das freut uns natürlich sehr für den flotten Christian.
Na, aber stimmt, die haben natürlich gute Spieler geholt. Ich möchte auch dazu sagen, Fredriksen hat das Sprungbrett extrem genutzt, auch wenn das nur ein Leihspieler war. Und ja, ich sage mal, wenn du bei Juventus den Sprung schaffen möchtest, solltest du dann bei der WSG schon performen. Aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war schon beeindruckend. Und wir kennen viele andere Spieler, die auch mit viel Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen sind und die dann nicht ernten können oder zeigen können, was sie drauf haben. Und auch Giacomo Frioni spielt wieder als Leihspieler eine tolle Saison. Und
ich glaub, Anselm und Sabitzer traue ich Ähnliches zu, die haben auch in Ansätzen wirkt so. Es dürfte also ihr Umfeld dort sein.
Ja, es sind sicher zwei Faktoren. Einerseits holt man schon Spieler, die was können. Also auch als Sabitzer, das ist ja schön. Und auf der anderen Seite, weil das ist ein guter Fußballer einfach und er hat das Potenzial, noch besser zu werden. Und zweitens ist, glaube ich, der Thomas Silberberger auch ein Trainer, der halt wirklich Spieler, eine gute Umgebung oder für Spieler ein gutes Umfeld, ein gutes Klima schaffen kann und diese Spieler dadurch auch weiterentwickeln kann.
Ja, sehe ich genauso. Klein Salzburg finde ich das Klein Salzburg ja ein bisschen übertrieben, aber.
Nein, aber im kleinen Stil, man sieht, was man mit wenig Mitteln verhältnismäßig machen kann. Und es ist dann schon noch immer der Trainer, der Kapitän, der das ganze Schiff lenkt und der dann auch eine Richtung vorgibt. Und ich glaube, man braucht gar nicht so weit herumschauen, wie man es nicht machen sollte oder wie man es auch machen kann. Nämlich der Wacker Innsbruck, wo man von der Qualität her richtig gute Spieler hat, aber trotzdem nicht aufgestiegen ist und derzeit im Mittelfeld herum eiert, weil vermutlich der Schiffskapitän das Schiff nicht so lenkt, wie man es vielleicht lenken sollte.
Genau, die haben aber den neuen Trainer noch nicht bekannt gegeben, aber dazu kommen die vielleicht noch später. Wir haben heute beide ein bisschen einen Frosch im Hals. Gell?
Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ja, das ist... Ja.
Der Tag des Räusperns. darf auch einmal sein. Eine Facette muss man jetzt noch, jetzt haben wir echt ausgedehnt den Kelvin besprochen. Die letzte Facette, die ich hier mir besonders interessant finde, gerade wenn es um meinen Verein geht, oh, ein Spieler ist weg und man muss einen Nachfolger holen. Ja, wer könnte es denn werden? Es ist Transferzeit, ich finde das groß. Es gibt kaum Lustigeres als das eigentlich. Das ist irgendwie.
Ja, aber ist es nicht brutal schwierig jetzt für Sturm? Also im Winter einen Spieler zu holen, schwierig. Ablösefrei, quasi unmöglich. Das heißt, entweder wird es eine Leihe oder man gibt wieder Geld aus.
Und dann muss noch dazu einen Steirer holen. Also das ist wirklich, da muss man echt sagen, Andreas Schicker nicht zu beneiden.
Du wirst jetzt nicht glücklich sein mit dem, was ich sage. Und das habe ich gesehen. Haben wir schon oft drüber geredet. Aber meinen Informationen zufolge wird es ein Ausländer werden.
Ach wirklich? Das kommt jetzt sehr überraschend. Nein, es ist, glaube ich, wirklich...
Ist aber auch naheliegend, weil, was für Spieler, welche Österreicher würden Sturm derzeit weiterhelfen? Als erstes ist mir Ragusz eingefallen oder Ragusz.
Ragusz.
Ja, ich glaube nicht, dass der Lasken abgibt und wenn, dann.
Außerdem wäre das auch das falsche Spielertyp, oder? Weil wenn, suchst du ja wahrscheinlich einen mit Tiefgang.
Ja, klar. Ja, also deswegen, es ist sicher nicht der gleiche Spieler.
Der einzige, der mir eingefallen wäre, eigentlich Frieser gewesen, auch ein Steirer tatsächlich, der bei irgendwann einmal bei Sturm war. Muss man allerdings dazu sagen, dass der
bekennend, glaube ich, rot gefärbt.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass der nicht unbedingt, und außerdem muss man dazu sagen, dass der, also ich glaube auch nicht, dass der so gut irgendwie mit Sturm war, so damals oder wie auch immer, kommt noch vor, dass ich mal gehört habe. Und außerdem ist der ja damals beim WRC gemeinsam mit Flecker vom Ilzer aussortiert von, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also zumindest waren die ein Jahr dort als relativ gut, also die waren bei Kaffenberg gut, dann waren sie ein Jahr beim WRC, hast du das Gefühl gehabt, okay, gute Ansätze, und sind beide aber nicht geblieben, wie Ilzer Cheftrainer war, ist das sehr unrealistisch, außerdem will er im Ausland bleiben. Und sonst fällt mir nur Michael Gregoritsch ein, der eigentlich Steirer wäre.
Das ist natürlich der Spieler mit Tiefgang schlechthin.
Der spielt mit Tiefgang und mit großer Sturmvergangenheit, gerade aufgrund seines Vaters auch. Aber der ist mir nur eingefallen, weil der angeblich beim Lask im Gespräch war, was ich noch immer nicht glaube. Aber ja, ich glaube, es ist sehr schwierig.
Hat am Wochenende getroffen.
Ja, gratuliere. Der einzige Österreicher, der sonst in Frage käme wohl, ist wäre wohl Marlon Mustafa. Der wird nämlich schon gehandelt in diversen Kommentaren, was natürlich völlig unrealistisch ist, weil der ungefähr nur 7 Jahre Vertrag hat bei Mainz und derzeit bei der Admira unter Vertrag steht.
Ja, genau. Deswegen, es wird kein Österreicher werden.
Ja, hast du schon was gehört?
Ja, ich habe
angeblich hoher Norden, sagt Peter Linden.
Es wird kein Österreicher werden.
Ja, also ich habe dann in einer Kommentarzeile schon das gelesen, was ich selber nach einer 2-minütigen Transfermarkt.at-Recherche auch herausgefunden hätte, dass in Norwegen ein Teamspieler aus Mali aktiv ist, der Ibrahima Kone heißt. Aber ich glaube nicht, dass es der wird.
Ja, wie auch immer, es ist
du weißt spannend. Was und sagst mir jetzt nichts.
Ich weiß es nicht. Aber man wird sehen, wenn sich Sturm angelt. Man darf auch nicht vergessen, dass die Mannschaft ja nicht so schlecht ist, auch ohne Jeboa. Nyangbo ist ein guter Spieler. Das ist, glaube ich, nur Flye, wenn ich richtig informiert bin.
Richtig,
Sommer. Dann Zakaria hat jetzt öfter schon den zweiten Stürmer gegeben. Also kann es sicher auch
Ich glaube noch immer, dass Kronberger als Jeboa-Ersatz eingeplant ist, als Spieler.
Bin ich eigentlich gespannt. Er hat das letztens in einem Interview gesagt, am wohlsten fühlt er sich auf der 10. Also ja, man wird sehen, wo da die Reise
Moritz hingeht. Moritz Wels hat die Gruppe verlassen.
Ja, Lang, Wels, das haben wir eh schon. Das ist alles, das sind alte
ja, das haben wir
Gesprächsthemen. Nur, es wird spannend, was da passiert. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Martin Grinzer einerseits in die Fußstapfen treten kann und andererseits auch die Chance bekommt. Weil ich einfach glaube, dass da fußballerisch die Qualität zu gering ist, um bei einer österreichischen Top-Mannschaft in der Startelf zu sein. Ja.
Wird da in der zweiten Liga jemand einfallen? Irgendwo ist natürlich der Bakovic gestanden, was ich für sehr ausgeschlossen halte. Ich glaube nämlich auch, dass eher Sturm wieder einen jungen Spieler holen wird, gerade wenn sie Ablöse zahlen müssen, wo sie Potenzial sind, ihn zu verkaufen.
Ja, also der Bakovic ist wahrscheinlich der beste Stürmer der zweiten Liga derzeit. Ob der ins Sturmschema passt, glaube ich eher nicht. Ich sehe jetzt auch in der zweiten Liga nicht unbedingt einen Spielertyp, der, abgesehen du nimmst Liefering und so weiter weg, dann glaube ich das eher nicht.
Und 3 Millionen in Junior Adamo investieren wird nicht funktionieren, weil der wohl eher seine Zukunft in Salzburg sieht, auch wenn Keuter zurückkommt und Simic jetzt hochgezogen wurde.
Ja,
ja.
Das ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen, als Laie eventuell. Das ist aber, nachdem es bei Sturm derzeit gut läuft und du jetzt eigentlich wenig Druck hast, weil du bist drin im Meister-Playoff, du bist am Weg Richtung vielleicht Vizemeisterschaft, das ist noch ein bisschen offen, nur man spielt eine sehr gute Saison bis jetzt, man kann sich in der Rückrunde wirklich auf die Liga konzentrieren, weil man ist ja europäisch nicht weiter im Bewerb. Dementsprechend ist es schon sinnvoll, jetzt einen Spieler zu holen, den man dann auch im Sommer hinaus hat. Das ist entweder eine Leihe über 18 Monate plus oder ein Transfer, wo der Spieler dann einen langfristigen oder mittelfristig langen Vertrag bei Sturm unterschreibt, ist, denke ich, am sinnvollsten.
Ja, das sehe ich auch so. Wir haben noch ein paar Dinge, die man durchaus besprechen kann, aber ich möchte dir den Vortritt lassen, was du möchtest, oder sonst fange ich an.
Na, ich würde gerne über eine spannende Transferaktie oder eine vergangene Transferaktie reden. Gustav Henriksson ist damals zum WRC gekommen, relativ unbekannter Spieler von Elfsborg damals, und jetzt wechselt er auch zurück nach Elfsborg. Der hat nicht ganz so funktioniert, wobei am Anfang hat er richtig gute Spiele abgeliefert, wenn du dich erinnern kannst. Das war
Gustav Henriksson, oder wie von mir oft zitiert,
Henrik Gustavsson,
ja, genau. Richtig.
Und der ist jetzt wieder zurück in der Heimat. Ich habe mir auch das Interview durchgelesen, ich muss das leider übersetzen, weil trotz Praktikum der schwedischen Fußballliga ist mein Schwedisch doch etwas eingerostet. Und er hat gesagt, es fühlt sich schrecklich gut an, dass er wieder zu Hause ist. Und das ist ein tolles Gefühl. Und wenn es einen Club gibt, bei dem er wieder spielt, dann ist es nur Elfsborg. Und dann hat er auch Spannendes über die Zeit in Wolfsberg gesagt. Er hat gesagt, dass es in der ersten Jahreshälfte sehr gut verlaufen ist. Er hat eigentlich quasi jedes Spiel in Liga und auch im Europabewerb beschritten. Und dann war es einfach ein extrem hartes Jahr für ihn auch persönlich mit Corona, weil es waren viele Lockdowns. Er ist zum Training gegangen, war dann den restlichen Tag nur in der Wohnung. Seine Familie hat ihn nicht besuchen können, Freunde haben ihn nicht besuchen können. Und er hat gesagt, es war für ihn einfach ein extrem hartes, aber auch sehr lehrreiches Jahr. Und ja, und er hat gesagt, er war jetzt in Wolfsberg doch ein Zeitl. Und das ist dann im Endeffekt nicht so positiv ausgegangen, wie er hofft. Aber als dann Elfsborg angerufen hat, dann war das für ihn schon wieder sehr interessant, weil das für ihn einfach ein bisschen Heimat ist. Und er freut sich halt jetzt richtig, wieder mit seinen alten Teamkollegen und auch neuen Teamkollegen bei seinem quasi Herzensclub scheinbar zu spielen. Und ich finde das ganz spannend, weil ich habe den gar nicht mehr am Schirm gehabt, jetzt die letzten Wochen eigentlich, dass der beim WRC eigentlich unter Vertrag steht. Den habe ich am Anfang wirklich spannend gefunden, hat sich aber scheinbar unter Robin Tutt nicht durchsetzen können. Und man hatte damals, wenn ich mich recht erinnere, sogar Ablöse für ihn bezahlt.
Ja, aber das, mir ging es ganz gleich. Ich hab den auch vergessen gehabt. Hab den aber auch super gefunden. Also der war, ich habe den einmal live im Stadion gesehen, in einem seiner ersten Spiele. Und der hat die komplette Abwehr sofort dirigiert auf Englisch und alles im Griff gehabt und habe das Gefühl gehabt, boah, richtig guter Transfer vom WRC. Aber jetzt interessant, dass du uns dieses Interview übersetzt hast. Danke dafür, weil das sagt eigentlich eh alles. Fußballerisch war es auf jeden Fall nicht das Problem. Da war offensichtlich irgendwas anderes im Drumherum. Also der ist ein bisschen anscheinend der Corona-Lockdown-Opfer, der im Lavantal dann allein gesessen ist und sie gedacht hat, oje. Aber ist ihm zu gönnen, dass er jetzt wieder nach Elfsborg nach Hause kann, und ich glaube, dass der dort, der hat auf jeden Fall extrem gute Anlagen, ist ein super Spieler.
Und dort beginnt die Saison erst.
Also super, super Moment für ihn, dann kann er richtig schön langsam reinfinden, der Gustav Henriksson und nicht Henrik Gustavsson.
Ja. Das wollte ich nur noch anmerken.
Ja, den sonst hätte ist ja beim ich auch WRC angesprochen.
Nicht viel passiert. Veratschnik ist jetzt hochgezogen worden, haben wir schon angesprochen gehabt. Sehr talentierter Spieler mit viel Qualität.
Haben Sie nicht verlängert den Dingensen? Den
Adesiasic wurde
verlängert. Ja, genau. Das ist ein gutes Zeichen.
Clever, aber war auch irgendwo zu erwarten.
Ja. Sonst interessant, meiner Meinung nach, dass Juba Diarra wieder zurück ist in Hartberg. Der war ja schon mal in Hartberg vor 3 Jahren oder so, Aufstiegsjahr, hat dort überragend gespielt, war damals sehr jung, ist noch immer nicht richtig alt, aber der hat dazwischen jetzt 2 Leihen hinter sich gebracht, einmal bei den New York Red Bulls und einmal bei, vergessen.
Was? Er kommt jetzt zu New York zurück wieder.
Ja, wer war dazwischen noch woanders?
Achso, er war bei St. Pauli.
Ah, bei St. Pauli, danke, ja. Richtig. Und der hat ganz tolle Anlagen, super Kicker. Angeblich ist er wieder voll fit, sagt Chorherr, der Obmann von Hartberg. Ist ihm zu wünschen, dass er jetzt in einem halben Jahr in Hartberg wieder zurück in die Spur findet und dass es das nicht war, weil er hat irgendwie so Kreuzbandverletzungen und wie auch immer. Also da scheitert es irgendwie am Körper von allem. Er bringt uns alles mit für einen grandiosen zentralen Mittelfeldspieler.
Ja, und was noch hinzukommt, Hartberg waren vielleicht die oder das interessanteste Transferfenster mit Mario Kröpfel, Patrick Farkas und Juba Diarra.
Nur ganz kurz, stell dir mal vor,
wirklich Verstärkungen sind.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Was soll ich mir vorstellen?
Nein, ich habe mir gerade vorgestellt, Diarra, Hartberg, Hamburg, New York und wieder Hartberg. Schön, oder?
Ja.
Das ist schon schön.
Ja.
Wenn du irgendwo auf Vordermann gebracht wirst, dann in Hartberg.
Na, ja.
Dann kannst du dich konzentrieren und genau. Ich finde auch, dass Hartberg eigentlich Hartberg hat tatsächlich die interessantesten Transfers. Da geht am ehesten was ab. Stats ist abgegeben worden zu Lechia Gdansk. Ich hab ehrlich gesagt jetzt nicht am Schirm, ob der viel gespielt hat. Ich weiß es nicht. Aber ja, gut, der ist jetzt halt wieder weg. Soll so sein. Ein bisschen überrascht bin ich, dass beim LASK noch nichts passiert ist. Ich habe gedacht, dass der LASK irgendwie...
Der LASK. Ein Offensivspieler zum Beispiel.
Ja, die wollten doch einen... Nein, aber da hat es ja auch die Gerüchte um Umar Sakho gegeben, aus Stara Zagora in Bulgarien. Also ich glaube, er kommt ursprünglich von der Elfenbeinküste. Ja, das hat mir wohl gewundert. Und der Major ist zurück bei der Admira. Hat das auch sehr lustig kommentiert. Der Original-Major, also der richtige Major, dass der Herr Major Samuel von Liefering zur Admira Wacker gewechselt ist. Das ist, glaube ich, ein Außenverteidiger. Genau.
Rechtsverteidiger und
genau.
Macht das Ganze in Ordnung.
Gut genug für Liefering, nicht gut genug für Salzburg. Und deswegen wird er bei Admira Wacker sicher brav mitspielen. So wie das halt ist. Ist sonst irgendwas?
Ja, also, ich meine, außer Klagenfurt hat sich jetzt noch Lukas Friedrichas geholt.
Den haben wir schon letzte Woche gehabt, oder?
War Friedrichas letzte Woche schon?
Ich glaube schon. Okay.
Ja, ansonsten, vielleicht kommt ja auch noch Okan Aydin dazu, das wird man sehen, der jetzt eine Vertragsauflösung mit Innsbruck
hat. Das kommt aber erst später, so, glaube ich, in dieser Folge.
Ja, dann machen wir das gleich, oder?
Ja, bitte.
Zwar Flieger Zwartrum.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebten Kategorie, wo Peter Wagner auch diesmal wieder zwei Fragen an den geschätzten Kollegen Fabio Schaub stellt, die sich ausschließlich und nur mit der wundervollen, tollen Admiral 2. Liga beschäftigen. Und völlig überraschend für euch alle wird jetzt eine erste Frage kommen, die sich mit Okan Aydin beschäftigt.
Ja, Wahnsinn!
Ja, es war etwas überraschend jetzt.
Irre.
Wie kann es nur sein? Okan Aydin, der 27-jährige... ehemalige Weltfußballer ins B, der es leider bisher nicht geschafft hat, seine unglaublichen Qualitäten regelmäßig auf den Platz zu bringen und deswegen mit 27 nun einer Vertragsauflösung bei Wacker Innsbruck eine bevorstehende, nein,
alles in Ordnung.
Es ist schon vorbei. Er hat alles, auf jeden Fall seinen Vertrag jetzt aufgelöst bei Wacker Innsbruck. Ich bin aus diesem Satz nicht mehr rausgekommen, das mag passieren manchmal. Okan Aydin, er hat jetzt alles andere als schlecht performt im Herbst, aber ist offensichtlich nicht der billigste Spieler, weil Hörtnagel meinte, sie haben sich dazu entschieden, ein bisschen Geld zu sparen und deswegen den Vertrag aufzulösen, was ja eigentlich echt deppert ist, aber gut, für einen 27-Jährigen kriegst du halt nicht so schnell Ablöse. Deswegen haben sie den einmal schnell von der Payroll und der wird jetzt zum Abwechslung wieder mal eine neue Herausforderung angehen. Also Okan Aydin, es wird schon langsam Zeit, irgendwo heimisch zu werden. Meine Frage, die ich eigentlich formulieren möchte, weil eigentlich stelle ich ja Fragen und rede nicht nur irgendwas. Was würdest du Okan Aydin jetzt raten, wärst du sein Spielerberater, was du ja nicht bist?
Achso, das war die Frage.
Das war die Frage.
Ja, schön, dass du nochmal erwähnst, dass ich kein Spielerberater bin. Ich kriege ja täglich Anfragen.
Ich weiß.
Nein, Okan Aydin, ja, was will ich ihm raten? Dass er zu einem Verein wechselt, bei dem er spielt. So hoch wie möglich. Das ist jetzt nicht so
okay, dann Nachfrage. Gibt es einen Verein in der österreichischen Bundesliga, der jetzt in der aktuellen Situation, so wie es gerade ausschaut,
also Fußball,
Okan Aydin holen sollte?
Fußballerisch würde er, glaube ich, einigen Vereinen helfen, auch in der österreichischen Bundesliga. Die große Frage ist, was ist er für ein Typ? Das weiß ich einfach nicht. Man hört immer wieder Geschichten, dass er vielleicht nicht so der einfachste Spieler sein sollte, mit dem man umgeht. Deswegen, ja. Also ich glaube, dass Altach auf der Position definitiv Bedarf hätte. Ob so ein Spieler dann in Frage käme, wird man sehen. Also für Altach ist er auf jeden Fall ein Spieler, der auf der 10 für viel Kreativität sorgen kann, die er definitiv fehlt. Ich glaube auch, muss man sagen, dass so ein Spieler unter Silberberger eigentlich gut geformt werden könnte. Ich sehe aber nicht unbedingt den Bedarf und die Position für ihn bei Wattens. Und
man müsste nicht umziehen.
Das ist das andere. Und man hat ja das regionale Scouting, also man wird auch keinen Aydin kennen. Na und ja, ich glaube, dass Aydin schon dem einen oder anderen Verein helfen kann. Die Frage wird sein, was er für Typ, wie sehr ist er bemüht, auch gegen den Ball zu arbeiten. Und ja, und wenn das nichts ist in der Bundesliga, dann das sind halt nur ein, zwei Vereine, wo er wirklich wahrscheinlich interessant ist, weil wenn wir es jetzt durchgehen, für die Top 5 Clubs reicht es einfach nicht, also auch gegen den Ball reicht es nicht, und bei anderen Vereinen auch Ried mit Nutz, vielleicht an der besten Zehner in der Liga dort, und da ist Kabetav, die Admira setzt dann auch eher auf junge Österreicher oder gezielt dann eher auf andere Spielertypen als Okan Aydins. Das hat ja in der Vergangenheit jetzt nicht so gut geklappt. Dementsprechend, ja, ich glaube, wenn es bei Altach nichts wird oder vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht Hartberg noch, wobei Hartberg ist vielleicht eine Wundertüte. Ja. Aber ich glaube,
er ist halt auch nicht der billigste Spieler, und Hartberg hat halt niemand und Afti ja jetzt auch. Also,
wie gesagt, deswegen glaube ich auch eher nicht. Ja, und dann wird man halt schauen, ob sich in der zweiten Liga was auftut oder ob er dritte, vierte Liga Deutschland oder wieder nach China wechselt. Ich weiß es nicht.
Ja, ich würde ihm sonst noch die Empfehlung also, geben, dass er, weil er dürfte nicht der billigste sein, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht vielleicht zweite türkische oder irgendwo, das könnte man vielleicht auch noch vorstellen.
Also das Jahr bei Austria Klagenfurt damals war ja das Erfolgsjahr schlechthin, und dann war dieser Transfer nach China und damit ist ja alles den Bach runtergegangen. Also dieses große Missverständnis, dass er dort gar nie gespielt hat, dann es ist zwar entschieden worden vom Kass, dass sie das Geld überweisen müssen, dieser chinesische Club an Klagenfurt, nur ja, alles, was danach passiert ist, war
hat
halt leider
eigentlich
nur
Geld gesehen?
Das weiß ich nicht.
Das wissen wir nicht, gell? Weil grundsätzlich
ja, ist es schon... Ja, wenn er wird schon ein, zwei Monate unter Vertrag gestanden sein, dann ist er eh verpflichtet worden. Also ein großes Missverständnis. Wer da schuld ist, ist von da schwer zu beurteilen, aber es war auf jeden Fall keine Erfolgsgeschichte, und dementsprechend, ja, jetzt im Endeffekt mit 27 Jahren ist er definitiv in einem Alter, man sagt im besten Fußballalter, wo er schon noch einen Verein finden sollte. Die fußballerischen Qualitäten hat er. Die anderen Dinge muss er einfach wissen, ob er das hat.
Rein monetär betrachtet ist das natürlich schon nachvollziehbar. Das ist ein Spieler, der offensichtlich irgendwie charaktermäßig nicht der einfachste ist und deswegen vielleicht sich manchmal selbst im Weg gestanden ist im Verlauf seiner Karriere und es nicht geschafft hat, dort zu spielen, wo er eigentlich spielen hätte können. Und dann hat er eben diese Saison gehabt in Klagenfurt und dann hat es die Möglichkeit, nach China zu gehen, und das muss man halt einfach realistisch sehen. Ich glaube, dann denkt man sich einfach, okay, geil, jetzt kann ich es zumindest finanziell einmal mir ganz gut richten und hole mir dort genügend Kohle ab, dass es egal war, dass die letzten Jahre nicht so gut gerannt sind. Und es ist dann halt blöd, wenn es dann einen Verein erwischt, wo es nicht funktioniert. Es hätte anders kommen können, dass er dort spielt und hätte dort in der chinesischen Liga sicher auch Chancen gehabt, Publikumsliebling zu werden mit seiner Spielweise, allein mit seinen Freistößen. Aber ja, es kam nicht so, wie du sagst, und jetzt geht es ihm zu wünschen, dass er einmal mehr einen Restart schafft, weil sonst wird es natürlich irgendwann knapp, ne? Und dann glaubst du vielleicht selber irgendwann nicht mehr dran und dann gehst du halt irgendwann doch weg vom Profifußball ab einem gewissen Zeitpunkt. Das wird interessant zu sehen. Zweite Frage, lieber Fabio, ein gewisser Sebastian Zettel, der mir als junger Spieler, er ist noch immer ein junger Spieler, der mir bei den Sturmamateuren das ein oder andere Mal sehr positiv aufgefallen ist, also der hat bei den Sturmamateuren irgendwie, war der absoluter Dirigent, Chef am Platz und hat irgendwie alles gemacht, hat dann relativ schnell die ersten Einsätze in der ersten Mannschaft von Sturm Graz bekommen und wurde dann jetzt im Sommer verliehen zum FAC, und da hat man so das Gefühl gehabt, okay gut, er hat jetzt im Frühjahr nicht so viel gespielt, hat er im Cup mal ein Tor geschossen für Sturm schon, für die erste Mannschaft, hat man gedacht, okay gut, beim FAC kann er sich jetzt dann beweisen für höhere Aufgaben bei seinem Stammverein. Es war aber nicht so, ein paar Spiele am Anfang und jetzt der Abgang zu Gleisdorf in die Regionalliga Mitte, also nicht zu Sturm Graz 2 zurück, sondern zu Gleisdorf. Das war's dann, oder? Mit der Karriere bei Sturm.
Ich weiß nicht, ob es das war, aber das ist halt das Paradebeispiel, was wir letztens oder vor 3-4 Runden nochmal angesprochen haben. Du hast durch die Akademien, schaffst du ja du bildest halt extrem gut aus, nur je mehr Akademien da sind, desto mehr verschwimmt auch die Dichte von Verein zu Verein. Da sind ja nicht mehr 12 Top-Talente beim Club, sondern nur mehr 4, weil sich das aufteilt, auf andere Akademien oder Jugendausbildungszentren. Und ja, dementsprechend gibt es halt viele, die das Zeug hätten, die es halt dann im Profifußball nicht schaffen und dadurch einfach eine richtig starke Regionalliga machen. Also in der Regionalliga vor 10 Jahren waren natürlich fast gar keine Akademiespieler. Jetzt, also ein Spieler, der es in der Akademie nicht schafft, ist ja quasi Regionalliga eh schon Minimum, dass er dort spielt, so vom Anspruch her. Waren dann oft alle U-Nationalspieler mal und deswegen, ja, er hat beim FAC in einer Halbsaison nicht einmal 90 Minuten gesamt gespielt und da war es natürlich einfach zu wenig. Also ich kann nicht einmal beurteilen, wie er jetzt beim FAC war. Ich kenne ihn noch von den Sturmamateuren. Er hat schon gute Anlagen, aber wenn man jetzt vergleicht eben mit anderen Spielern, man nehme, ja, ist jetzt egal, alle, die am Flügel bei Sturm in den Jugendjahren jetzt waren, dann ist er halt nicht der, wo du sagst, wow, sondern da waren andere Spieler wie ein Zettel, wie ein Schendl, wie ein Zettel, wie ein Fadinger, wie ein Schendl, wie ein auch ein John Michael Lehmer waren dann einfach interessanter und besser. Und ja, dementsprechend der Weg zur Kleistorf zeigt halt auch, wie Sturm über ihn denkt. Nämlich, dass man auch bei der zweiten Mannschaft lieber jungen Spielern oder noch jüngeren Spielern die Chance gibt.
Er ist jetzt alt. 20, ja. Zettel, also im Juli 20.
Aber für eine Amateurmannschaft ist er jetzt trotzdem nicht jung. Ja, genau. Deswegen gibt man da ja anderen die Chance und ja, und Kleistorf ist ja in der Nähe von Graz und wird er zurück nach Graz ziehen und bei Kleistorf Fußball spielen.
Ja, und der neue Kleistorf-Trainer Thomas Böcksteiner war auch sein Trainer in der Akademie bei Sturm Graz. Dementsprechend ergibt das irgendwie Sinn. Der hat einen Bruder, der ganz gut
ist. Moritz Zettel, genau, oder? Ja. Moritz Zettel, der ist 2006, glaube ich, geboren. Das ist auf alle Fälle. Das
kann Fünfer.
Man, aber es ist für mich...
Moritz Zettel, sicher? 2005. Ja, habe ich gerade gegoogelt.
Okay, ich habe gedacht 2006. Ja. Auf jeden Fall.
Entschuldigung, 2006er, richtig.
Schon?
Ja, 2006er, tatsächlich.
Richtig. Okay, auf jeden Fall ist Moritz Zettel meiner Meinung nach vom Talent noch mehr gesegnet. Aber da wird man sehen, wo die Reise hingeht. Der spielt jetzt, glaube ich, in der U16 Akademie.
Völlig richtig.
Dementsprechend.
Fabio Schaub, unfassbar.
Ja, hier und da kenne ich mich auch aus, danke.
Ja.
Und deswegen wird man sehen, wo der Weg hingeht. Guter Spieler. Also ist Moritz Zettel, aber noch viel zu früh, um jetzt zu sagen, der wird der nächste Groß. Also danach schaut es eher nicht aus. Da hat Sturm ja das ein oder andere, den ein oder anderen talentierten Spieler in den Reihen, der vielleicht noch einmal über ihn zu stellen ist.
So, jetzt muss ich offen und ehrlich zugeben, dass ich eine Facette vergessen habe von unserer Transfer-Update-Show dieses Mal. Und zwar habe ich, zwei Dinge habe ich vergessen.
Nein!
Aber, ja, es tut mir wirklich leid. Aber du weißt das, oder?
Nein, ich habe keine Ahnung, aber warum hast du es vergessen?
Ach so, ja. Darf ich es noch ansprechen?
Ja, sicher, ich weiß nicht, was es ist.
Also genau, die eine Sache ist, was ich noch nachschießen wollte, ist, dass beim potenziellen Nachfolger von Kelvin Jabor bei Sturm Graz fiel auch der Name Ante Bajic, einer der Lieblingsspieler dieses Podcasts, also von mir persönlich zumindest einer meiner Lieblingsspieler, weil ich ihn auch sehr sympathisch finde. Da hat Reifelshammer in den oberösterreichischen Nachrichten bereits gesagt, dass er unverkäuflich ist im Winter. Wäre natürlich ein Spieler, der Österreicher ist und einen gewissen Tiefgang hätte und wird als Ersatz ganz gut passen, keine Ahnung. Was meinst du, wird der reinpassen?
Ist vermutlich eine der interessantesten österreichischen Lösungen, weil Ante Bajic bringt viel mit, wir haben es oft angesprochen. Und ich glaube, dass er einfach noch stärker ist in einem 4-2-3-1 oder einfach wo er von außen kommen kann, noch mehr die 1-gegen-1-Situationen bekommt, weil das ist einfach sehr große Stärke. Wie er dann in einem 4-Raute-2 spielen würde mit viel Tiefgang, wo er quasi in die Bohr setzen müsste, wäre sicher interessant. Aber nachdem der auch nicht ablösefrei kommen wird und wenn man da was
bezahlen muss... Er hat noch sehr langen Vertrag, muss man
sagen. Muss man wahrscheinlich... Also unverkäuflich gibt es ja nicht, aber man muss halt wahrscheinlich richtig viel. Also wenn ein Sturm herkommt und sagt, naja, wir zahlen jetzt 6 Millionen, dann wird Ried nicht Nein sagen. Dementsprechend unverkäuflich ist immer so eine Sache. Aber natürlich, der ist extrem wichtig für Ried. Das ist mit Stefan Nutz, das sind die zwei Unterschiedsspieler. Dementsprechend.
Und ist jetzt dann immer 21, oder?
Ich glaube, es ist keine realistische Variante. Dass man sich darüber Gedanken macht, ist äußerst logisch.
Sturm hätte dann nur dann eine Chance, wenn sie versuchen, ihn zu bekommen und er möchte unbedingt. Und Ried muss mehr oder weniger sagen, okay, wir müssen uns auf was einigen.
Ried muss derzeit eigentlich gar nichts. Die stehen in der Tabelle gut da. Die wollen vor allem, glaube ich, diese 4-5 Spiele rüberbringen, um in das Meisterplayoff zu kommen. Und da ist Ante Bajic wichtig. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass er nicht. Aber man kann gespannt sein. Und wenn man auch schon hört, jetzt eben bei Sturm geht es in Richtung Ausländer, dann ja, wird das nicht Ante Bajic sein.
Und außerdem ist Ante Bajic ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also wenn er jetzt vielleicht 21 ist, überlegt man vielleicht eher, dass man viel Geld für jemanden bezahlt, aber einen 25-Jährigen wird man dann wahrscheinlich auch nicht so viel Geld ausgeben.
Wobei ich das Potenzial bei ihm ja noch immer sehe.
Ja, er hat halt spät angefangen.
Er hat relativ spät den Sprung geschafft. Das ist jetzt, der ist noch nicht lange in der Bundesliga, hat sich sofort adaptiert. Also da sehe ich schon noch Luft nach oben. Dementsprechend ist es nicht der typische 25-, 24-jährige Spieler.
Ja, und die andere Geschichte, die wir nicht angesprochen haben, ist eine Kleinigkeit namens Yusuf Demir. Das soll jetzt aber nicht despektierlich klingen. Das ist nicht, weil er klein ist, sondern weil er eigentlich ein sehr großer Spieler ist, war das jetzt so gemeint, genau. Angeblich, so berichtet der Kurier, könnte es ganz anders kommen, als man angenommen hat. Und Yusuf Demir könnte tatsächlich bei Rapid im Frühjahr spielen wollen. Na, da schau her.
Neuer Trainer. Neue Chance.
Was derzeit, offensiverer Spielstil.
Was derzeit bei Barcelona los ist, ist halt der Super-GAU für ihn. Also da wird auf der einen Seite ein Ferran Torres für 55 Millionen verpflichtet und auf der anderen Seite lasst man den jungen Yusuf Demir teilweise nicht einmal mehr mittrainieren, spielen sowieso nicht, weil man ja dann 10 Millionen oder 11 Millionen Ablöse zahlen müsste. Also das sind Dinge, die natürlich für einen Spieler katastrophal sind, die vielleicht in der Form gar nicht so vorhersehbar waren. Auf der anderen Seite wieder vielleicht doch, weil bei Barcelona einfach alles drunter und drüber geht. Und sehr schwierig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Yusuf Demir zu viel Spielzeit kommt und was auch immer nach dieser Saison passiert, oder vielleicht auch jetzt schon im Winter, es war sicher dieses halbe Jahr aber trotzdem eine tolle Erfahrung.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Genau.
Aber natürlich, er darf jetzt, das wird er auch nicht, dann wird er selber unzufrieden sein. Er muss einfach spielen. Er ist so ein junger Spieler, der einfach so viel wie möglich am Platz stehen muss und spielen soll. Dementsprechend, ja, allein schon mal dieses halbe Jahr bei Barcelona sein zu dürfen, ist es, finde ich, eine tolle Sache. Und ja, man wird sehen, wo es hingeht. Und Yusuf Demir wird seinen Weg schon gehen. Da mache ich mir keine Sorgen, ob mit Barcelona oder ohne, ob über Rapid und dann halt woanders hin. Der hat schon so viel Talent, dass die Potenzialkurve sehr weit nach oben geht.
Ja, aber es scheint mir auf jeden Fall als Weg jetzt nicht, scheint mir jetzt nicht als der schlechteste Weg, dass er sagt, dass er jetzt nach Wien zurückkehren würde für ein halbes Jahr, bei Rapid spielt. Ich glaube auch, dass er unter Feldhofer mehr spielen würde. Könnte da mal über längeren Zeitraum auch zeigen, was er kann und kann dann im Sommer mit einem halben Jahr Barcelona in den Beinen und einem halben Jahr bei Rapid mit sicher dem einen oder anderen Scorerpunkt halt dann seinen Schritt weitergehen. Also würde ich gar nicht so verkehrt finden, so karriereplanungsmäßig. Und er wäre auch dann im Sommer noch immer 18, oder?
Ja,
das ist halt aber auch wird nicht zu unterschätzen.
Juni wird er geboren. Und was lustig ist, wissen
im
auch.
Im Juni wird er geboren, cool.
Nein, ja, wurde er geboren. Ja. Yusuf Demir ist einen Zentimeter größer als Okan Aydin, weil du vorher gesagt hast, der Kleine.
Ah, lustig, der wirkt nur kleiner, weil er so, so schmächtig ist.
Mit 1,73 ist man noch immer relativ klein, aber...
Okay. So, jetzt möchte ich bitte verraten.
Nein. Wir haben noch eine Frage beim letzten Mal bekommen.
Schön.
Die wollte ich einwerfen. Ich habe mich gewusst, dass du so viele Sachen vergessen hast. Aber Traissimo hat uns gefragt auf Instagram, wo sollte sich Rapid im Winter verstärken, damit sie es über den Weg als Siebten nach Europa schaffen? Also mit einem Augenzwinker natürlich. Aber wo sollte sich Rapid verstärken? Ist Demir die Verstärkung, die dann reicht, oder...
Ich glaube bei Rapid schon langsam, dass die einen Torhüter brauchen, weil Strewinger, weiß nicht, ob der zurückkommt. Paul Gartler ist wirklich nicht mehr als ein zweiter Torhüter für die österreichische Bundesliga. Also ich glaube, dass ein Torhüter wäre eine gute Idee.
In der zweiten Liga sind auch einige sehr interessante Torhüter.
Ich weiß jetzt nicht, wie weit Hedel ist, der Sohn von Ex-Langzeit-Ersatztormann Raimund. Ja, aber das würde ich eigentlich ganz gut finden. Und sonst finde ich, dass Rapid im Großen und Ganzen eigentlich absolut ausreichend aufgestellt sein sollte.
Ja, eventuell ein zweiter Stürmer noch. Also das ist schon was, wo man...
Ja, das größere Thema ist halt, also bei Rapid ist halt das größere... Also ja, es stimmt natürlich. Wir haben über Rapid im Winter jetzt sehr wenig Gedanken gemacht, weil ich mir extrem viel Gedanken darüber gemacht habe, was Rapid im Sommer macht.
Wirklich jetzt.
Auslaufenden Verträgen. Es ist halt insofern, genau.
Ja, ich glaube, den wichtigsten Transfer hat Rapid getätigt. Und das war... da wo kein Trainer war, einen Trainer zu platzieren. Und man hat mit Feldhofer, glaube ich, einen sehr guten Transfer getätigt. Und ja, wenn sich ein Yusuf Demir noch in die grün-weißen Reihen dazu gesellen würde, wäre das sicher kein Nachteil. Aber ja, Innenverteidigung ist noch immer ein Thema, finde ich. Und die Stürmerposition, da muss man auch dran arbeiten. Aber man kann gespannt sein, was Ferdinand Feldhofer vorhat. So, jetzt, lieber Peter.
Das DBLDW Orakel.
Am 1. Jänner 2017 habe ich die Karriere beendet. Zuvor gespielt beim ASK Klagenfurt. In meiner Jugend habe ich in Kärnten begonnen, Fußball zu spielen, beim FC Kärnten. Danach ging es zu Austria Klagenfurt, bis ich 2002 zu Wüstenrot Salzburg wechselte. Wurde verliehen nach Pasching, habe dann wieder für Salzburg gespielt, habe dann zum FC Pasching gewechselt. Es ging weiter nach Altach, später dann zu Vienna, Austria Klagenfurt, FC Welzeneck, Magdalensberg und zu guter Letzt ASK Klagenfurt. 1,75 groß, Mittelfeldspieler, linker Fuß. 196 Bundesligaspiele, 99 Zweitligaspiele, 21 ÖFB-Cup-Spiele, 2 UEFA-Cup-Spiele. Einmal ÖFB-Supercup. Mitspieler waren Michael Spurnik, Manuel Ortlechner, Dennis Mim, Matthias Koch, Mario Konrad, Mario Kröpfel, Karim Onisivo, einer meiner Trainer war Frankie Schinkels, ein anderer Trainer war Lars Söndergaard und ich habe unter anderem gespielt mit Heinz Atzberger, Andreas Ibertsberger, Kiesnebner, Christoph Stückler, Alexander Guem, Kovacevic, Marcel Keteler, Thomas Bichelmann, Radoslav Gilewitz. Für die Tore war ich nicht so bekannt, 13 Tore in der Bundesliga, 13 Tore in der zweiten Liga. Geboren in Wolfsberg, geboren 1980. Derzeit 41 Jahre alt. Ich habe viermal in der U21 des ÖFB-Teams gespielt. Und mein Vater heißt Walter. zweimal habe ich die Relegation der zweiten Liga spielen dürfen. Unter anderem habe ich mit Carlos Chaila in der Mannschaft gespielt.
Ja, ich weiß schon, Pasching und Jüxel Dings und so. Ja. Und der Linksfuß. Boah, keine Ahnung.
Altach war recht lang.
Altach war recht lang.
Hau mal beim Namen raus.
Ja,
Georg Zellhofer war mein Trainer.
Keine Ahnung, echt überhaupt. Wahrscheinlich, wenn du sagst, dann immer denken, ah ja, der. Aber weiß ich nicht.
Dominik Hassler, Alexander Schriebel waren alle in meiner Mannschaft.
Der Heimo Pfeifberger, oder? Und kein Linksfuß. Linksfuß, der Ortlechner war es nicht, der ist Oberösterreicher. Der ist ein Linksfuß.
Das zweite Mal, dass du es nicht weißt.
Ja, keine Ahnung. Ist es schon wieder Heinz Fuchsbichler?
Nein, Kai Šopić.
Kai Šopić! Ah, scheiße.
Das wäre machbar gewesen, lieber Peter. Das wäre machbar gewesen.
Ja, das ist echt ein bisschen bitter, weil den haben wir öfters angesprochen.
Wirklich?
Ja, Kai Šopić haben wir in der Vergangenheit schon angesprochen. Natürlich, der war ganz lang bei Altach. Boah, ja, aber Kai Šopić. Ja,
der war gar nicht so lang als ich. Also ich habe auch gedacht, der war länger dort. Aber ja, er war
auch ein Alter. Alles tut weh.
Ja, das tut weh. Keine Punkte diesmal für dich. Das heißt, du hast dreimal erraten und zweimal nicht, richtig? Oder viermal und zweimal nicht?
Ja. 2-2 steht.
Nein, du hast dreimal schon erraten.
Ah, 3-2, immerhin. Es ist noch positiv. Alles tut weh. Kai Šopić,
Heinz Fuchsbichler. Ich glaube, ich baue so eine Dream-Elf von dir auf.
Aber vielleicht, ja, bitte. Aber wenn's den. Wahrscheinlich mit dem Vornamen hätte ich es wahrscheinlich gewusst, aber sonst wäre ich nie drauf gekommen. Bei Linksfuß muss man eh sagen, es gibt ja nicht so viel Linksfuß. Das ist schon ein ganz klarer Linksfuß.
Das ist ein guter Tipp.
Aber trotzdem,
dann auch mit
assoziativ auf Kai Šopić zu kommen aus dem Nix, ist dann trotzdem gar nicht so einfach, weil es kein ganz klares Merkmal gibt. Wenn es nicht gesagt hättest, Da braucht man so Informationen wie Dauerläufer auf der linken Seite oder die schlechtesten Flanken also
wenn ich
gesagt der Liga.
Hätte Dauerläufer auf der linken Seite hättest du es auch nicht gewusst.
Nein, das alleine hätte nicht gereicht, aber so irgendwie. Flanken hätte ich wahrscheinlich, mit schlechten Flanken wäre ich ihn wahrscheinlich in Verbindung gebracht. Und mit schönen blondierten Haaren.
Blondierte Haare wäre natürlich ein Hinweis
gewesen. Das wäre gewesen. Zu einfach gewesen. Außerdem hätte ich dann als erstes
Fabian Schaub gesagt. Dann hätte ich auch gleich Kai Schoppitsch sagen können.
Ja, ist richtig. So, du hättest nur sagen müssen, blondierte Haare und ich hätte sofort gesagt,
Kai Schoppitsch. Ich hau jetzt mal einen Hashtag rein.
Hashtag DBLDW.
So, und schnell losen. Wir haben ja unsere Feldhofer-Sticker.
Ah ja, warte, da hast du schon vorbereitet.
Ja, ich habe die ganzen Zetteln,
so,
verschiedene Twitter und Instagram.
Drei muss ich ziehen.
Genau, als erster gewinnt mein Feldhofer-Sticker aus Innsbruck, natürlich unterschrieben. Die haben wir nämlich einfach letzte Mal nie mehr Zeit gehabt.
Innsbruck geht an Raffi 1902. Klingt so, als würde er sich über Innsbruck-Sticker nicht so freuen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch.
So, ja,
wir perfekt. Hätten Nummer zwei. Was ist Nummer zwei?
Wieder also ein Feldhofer Innsbruck-Sticker.
Raschel, und das, Raschel.
Rapid-Sticker gibt es dann zum Schluss.
Das ist auch Innsbruck, original unterschrieben von Ferdinand Feldhofer, den vielleicht balligen Trainer von Josef Demir. Und es geht an Traissimo.
Traissimo,
grandissimo, ah, grandissimo.
Traissimo,
den haben wir ja, den haben wir erst verletzt. Ah, der wollte einen Rapid-Sticker
so,
haben.
Jetzt.
Das tut mir jetzt ein bisschen leid,
Traissimo. Sieben Sticker oder? Zettel?
Ich hab schon genommen, ich bin ja schneller.
Achso, das ist acht. Ja, hast du schon rausgenommen.
Ja, genau.
Die Spannung steigt.
Schon genommen.
Ich probiere es. Warte mal.
Zwar.
Ach, das sag ich zu.
Das war schlecht.
Ich wollte das Zwar weg tun.
So, und das Rapid-Sticker geht an. Rapid, Underline und Rapid FCN 1899. Das ist wirklich schön. Ich glaube, der.
Ja, tatsächlich. Wahnsinn.
Der Herr, der Mensch,
der wird sich wirklich
die Frau, freuen. Wahrscheinlich ein Herr, ich gehe mal davon aus, der wird sich tatsächlich sehr darüber freuen. Das ist wirklich schön.
So unterschriebene Ferdinand Feldhofer. Sticker im Rapid-Trikot der Meistersaison.
Der wird wirklich, also da wird, das ist, da machen wir jetzt jemanden.
Schlecht.
Da machen wir jetzt jemanden glücklich, glaube ich, und das freut mich
sehr. Sehr schön. Bitte die drei Gewinner schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Wir lassen euch das per Postversand selbstverständlich zukommen.
Gut.
Danke fürs Mitspielen an alle. Auch wieder danke an alle, die zahlreich auf Spotify mal unten bei den Abstimmungen mitmachen. Was fragen wir diesmal?
Weiß ich nicht, aber wir haben über eine Stunde geschafft. Wie ist denn das
Wahnsinn.
Gegangen? Wir fragen, wohin Yusuf Demir wechseln soll.
Da machen wir ein paar Auswahlmöglichkeiten.
Da machen wir 1. FC Nürnberg.
Nein.
Das ist dabei. Wir das haben jetzt gerade FC Nürnberg. Wir machen 1. FC Nürnberg.
Rapid Wien
und als drittes
Barcelona.
Natürlich Espanyol Barcelona. Und dann vielleicht noch tatsächlich was Realistisches wie Eintracht Frankfurt oder Borussia Dortmund. Aber jetzt müssen wir aufhören, weil mein Parkschein läuft wieder mal aus und 10 Minuten drüber stehen geht gar nicht. Weiß ich, dank Fabio Schaub. Vielen Dank für diese Information. Kräuter führt Glas übrigens bei Fabio Schaub. Spielvereinigung führt Glas bei Fabio Schaub. Man sieht, er ist seinen Vereinen treu, auch wenn es schlecht läuft. Also ganz bald werden wir wahrscheinlich.
Zitronen-T-Shirt
und ganz bald werden wir wahrscheinlich ein Sampdoria. So tief steigen wir gar nicht ab. Wie geht Sampdoria genau heuer? Das weiß
ja,
ich nicht.
Ja, gut, doch, gut. Also
schön.
Für Sampdoria, wir sind nicht in akuter Abstiegsgefahr.
Ihr seid nicht, das freut mich. Jetzt nicht einmal 2 Jahre Fan und er spricht schon von wir. Das ist schön.
Ja, absteigen nur nicht sie. Das ist der Klassiker, oder?
Da bist du dann noch wieder.
Ja, ich verstehe schon. Nein, ich gehe auch mit in die zweite Liga. Wobei da gibt es auch einen Verein, den ich sehr gerne mag und dazu geht's. Aber das nächste Mal. Vicenza.
Das ist ja wieder eine komische Art.
Warum?
Vicenza Calcio, ich meine.
Lane Rosso.
Du weißt ja.
Perfekt, das ist ein toller Club.
Okay.
Ja? Weißt du, wer Besitzer Vicenza. Von Vicenza ist?
Wahrscheinlich nicht der Autofahrer.
Nein, der Besitzer von
also
Diesel.
Rennfahrer.
Von der von der Kleidermarke Diesel und deswegen ist auf kosten die Hoodies im Fanshop 130 Euro.
Und Diesel ist eine italienische Marke?
Ja.
Wahnsinn.
Deswegen kosten die Hoodies im Fanshop 130 Euro, weil sie Diesel-Hoodies sind.
Das ist wirklich
es gibt auch günstige Sachen, mir kommt vor, das ist ein irrer Club.
Haben die Diesel am
Cover? Im Diesel am Trikot.
Geil.
Ich habe ein goldenes
Cover, wollte ich sagen.
Vicenza-Trikot sogar. Na gut, in diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke fürs Zeitnehmen, danke
kommt
fürs Zuhören.
Diesel aus Vicenza?
Muss aus der Region irgendwo kommen. Muss so sein.
Sensationell.
Also ich weiß es nicht, aber da gehe ich davon aus, wenn der Besitzer.
Ja, Diesel XLR, ja. Vicenza.
Sag ich euch. Sensationell. Wieder was gelernt. So, können wir es bitte, weil mein Parkschein geht aus, gell?
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine.
beste Liga der Welt.